NDR Info. Themen des Tages.
Der neu gewählte Bundestag, der sich heute konstituiert, muss in einer schweren Zeit agieren. Es gibt immer mehr bewaffnete Konflikte auf unserem Planeten. Wir haben einen Krieg in Europa, kriegerische Auseinandersetzungen im Nahen Osten und viele bewaffnete Konflikte in Afrika. Das Völkerrecht wird von vielen Seiten immer wieder verletzt.
Es ist Tag 1 für den neuen Bundestag und der Mann, den wir da eben gehört haben, ist der dienstälteste unter den Parlamentarierinnen und Parlamentariern, der linken Politiker Gregor Gysi. Er hatte das Recht und die Aufgabe, die Eröffnungsrede dieser neuen Legislaturperiode zu halten. Und damit willkommen zu diesen Themen des Tages. Heute ist Dienstag, der 25. März. Am Mikrofon ist Tim Krohn. Schönen guten Abend. Wir haben viel vor in dieser knappen halben Stunde. Wir schauen auf den Prozess gegen Daniela Klette in Celle. Wir gucken gemeinsam mit dem Journalisten Deniz Yücel in die Türkei. Er saß ja dort auch schon mal in Haft und kann mit uns sicher gut über die neue Protestbewegung dort sprechen. Wir gucken in die USA, wo über streng geheime militärische Pläne einfach mal eben so in einer Chatgruppe debattiert wurde. Und klar, wir sind natürlich im neu zusammengesetzten Bundestag. Die neue Bundestagsvorsitzende heißt Julia Klöckner.
Demokratie ist im besten Sinne Zumutung. Haben wir den Mut zum gegenseitigen Zuhören, zum Aushalten des Meinungsspektrums im Rahmen unserer Verfassung?
Und genau über diese Zumutungen wollen wir jetzt ausführlich sprechen hier in den Themen des Tages. Hans-Joachim Viehweger fasst diesen Tag zusammen.
Rund 200 der 630 Abgeordneten sind am Morgen gekommen, um sich mit einem Gottesdienst auf die erste Sitzung vorzubereiten. Darunter Unionsfraktionsvize Steffen Bilger.
Der Gottesdienst zu Beginn der neuen Sitzungsperiode des Bundestages gehört für mich einfach dazu, auch weil es uns daran erinnert, wie es in der Präambel des Grundgesetzes steht, dass wir Verantwortung vor Gott und den Menschen haben.
Ein Moment der Ruhe, bevor es dann wenige hundert Meter entfernt im Reichstagsgebäude zum ersten Schlagabtausch der neuen Legislatur kommt. Die AfD-Fraktion beklagt die 2017 eingeführte Regel, dass nicht der älteste, sondern der dienstälteste Abgeordnete die konstituierende Sitzung eröffnet. Die Ältesten wären jeweils Mitglieder der AfD-Fraktion gewesen, so der parlamentarische Geschäftsführer Bernd Baumann.
Nur um das zu verhindern, änderte dieses Kartell aus SPD, Union und Grüne die Geschäftsordnung. Wie erbärmlich, wie perfide diese Aktion!
Mit einem Antrag, das Verfahren erneut zu korrigieren, hat die AfD aber keinen Erfolg. So kann Gregor Gysi von der Linken als aktuell dienstältester Abgeordneter seine Eröffnungsrede halten.
Alle aus den alten Ländern zu überholen, war nicht einfach, aber ich habe es geschafft.
Die Liste der Themen, die Gysi anspricht, ist lang. Sie reicht von der Ukraine über Verteidigung, Corona, die Sozialpolitik bis hin zum Umgang mit Ostdeutschland. Hinter einen Appell können sich die meisten Abgeordneten stellen.
Wenn wir mehr Glaubwürdigkeit bei der Bevölkerung erreichen wollen, sollten wir in unserer Sprache das Maß wahren und nicht immer bei Menschen mit anderer Auffassung das Übelste unterstellen.
Doch die Amtszeit von Gysi an der Spitze des Bundestags ist begrenzt. Schließlich hat er die Wahl für die eigentliche Präsidentin vorzubereiten. Gewählt wird, wie üblicher Vorschlag der stärksten Fraktion, die CDU-Politikerin Julia Klöckner. Auch sie macht sich Gedanken über den Stil der politischen Debatte.
Seien wir grundsätzlich bereit, verehrte Kolleginnen und Kollegen, dem anderen zuzuhören und seine Beweggründe verstehen zu wollen. Auch wenn man sie vielleicht nicht teilt, aber den Ansatz verstehen zu wollen, das ist keine Überforderung, das ist ordentlicher Umgang miteinander.
Klöckner warnt vor der Verengung des zulässigen Diskurses in der Demokratie. Der notwendige Streit in der Sache müsse aber immer mit Respekt vor der Person verbunden werden. Zugleich mahnt sie Reformen an. Ein Optimismusruck müsse durch Deutschland gehen. Wobei sie bei den nötigen Reformen auch an Korrekturen beim Wahlrecht denkt. Sie habe Zweifel, dass man den Wählern überzeugend erklären könne, warum manche direkt gewählten Kandidaten nicht in den Bundestag einziehen.
Je verständlicher und gerechter ein Wahlsystem empfunden wird, desto größer ist dessen Akzeptanz in der Bevölkerung.
Ergänzt wird das Präsidium des Bundestags mit Klöckner an der Spitze durch 4 Vizepräsidenten. Die CSU-Politikerin Andrea Lindholz, Josefine Ortleb von der SPD, den Grünen Omid Nuripur und Bodo Ramelow von der Linken. Der Kandidat der AfD, Gerold Otten, bekommt nicht die notwendige Mehrheit. Mit der Nationalhymne endet die Sitzung. Wann die Abgeordneten zur Wahl des neuen Kanzlers zusammenkommen, steht noch nicht fest.
Ja, wir haben es gerade gehört von Hans-Joachim Viehweger. Es ist wieder passiert also, so wie in früheren Bundestagen ja auch. Die AfD bekommt keinen Platz in der Riege der Stellvertreter und Stellvertreterinnen im Bundestagspräsidium. Ist das nun gut oder ein echter Fehler?
NDR Info. Pro und Contra.
Die AfD ist der Pöbelmeister des Bundestags. Keine Fraktion ruft häufiger dazwischen, keine stiftet mehr Unruhe, keine beleidigt, verletzt, diskriminiert häufiger andere Abgeordnete. Keine Fraktion wurde durch mehr Ordnungsrufe gemaßregelt. Und diese AfD, die sich seit Jahren bewusst nicht an die parlamentarischen Gepflogenheiten hält, die die Grenze des Sagbaren verschieben und die parlamentarische Demokratie lächerlich machen will, soll ausgerechnet einen Bundestagsvizepräsidenten bekommen, der dann die eigenen Schreihälse im Parlament überwachen soll. Die AfD kann Kandidaten aufstellen. Sie hat aber, nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, keinen uneingeschränkten Anspruch auf einen Vizepräsidentenposten. Warum sollen frei gewählte Abgeordnete die größten Störer in dieses Staatsamt wählen? Das wäre in etwa so, als würde man den Brandstifter zum Feuerwehrchef machen.
Die Meinung von Uli Haug. Das war allerdings nur ein Kommentar hier in den NDR-Info-Themen des Tages. Torben Ostermann hat eine andere Meinung.
Natürlich sind es vor allem AfD-Abgeordnete, die mit ihren Zwischenrufen die Abläufe im Parlament stören wollen. Keine Partei wird häufiger ermahnt als die sogenannte Alternative für Deutschland. Und dennoch glaube ich, dass es richtig ist, der AfD einen Platz im Bundestagspräsidium zu überlassen. Die Strategie der Ausgrenzung hat offenkundig nicht funktioniert. Wer heute einen Blick in den Bundestag geworfen hat, sieht, dass sich die Fraktion der in Teilen rechtsextremen Partei glatt verdoppeln konnte. Natürlich lebt die AfD davon, auszugrenzen und ausgegrenzt zu werden. Land auf, Land ab wird die Partei nun wieder erzählen, dass sie als größte Oppositionspartei keinen Vizepräsidenten im Bundestag stellen darf. Man macht es der Partei zu leicht, sich als Opfer darzustellen. Das Amt des Bundestagsvizepräsidenten ist von überschaubarer Bedeutung. Im Kern leiten er oder sie ab und zu mal die Sitzungen. Wird es angenehm, wenn da vorne jemand von der AfD sitzt? Wahrscheinlich nicht. Aber der AfD weiter die Möglichkeit zu geben, sich als Opfer zu inszenieren, ist eine mindestens genauso große Zumutung.
Die Meinung von Torben Ostermann, das war ein Pro und Contra hier in den Themen des Tages. Es ist nun knapp eine Woche her, dass der sehr beliebte Bürgermeister von Istanbul, Ekrem İmamoğlu, verhaftet wurde. Seitdem wird immer lauter und entschiedener gegen die Regierung Erdogan demonstriert. İmamoğlu sitzt in U-Haft, wie so viele andere Türken auch. Und mit einem, der das selbst auch schon hinter sich hat, sprechen wir gleich noch, und zwar mit dem deutsch-türkischen Publizisten Deniz Yücel. Vorher bringt uns Uwe Lüb auf den Stand der Dinge in einer unruhigen Türkei.
Die Proteste gegen die Regierung in der Türkei gehen auch am siebten Tag in Folge weiter. Für Istanbul haben CHP-Chef Özel und der inhaftierte Bürgermeister İmamoğlu erneut zu einer Kundgebung vor dem Rathaus aufgerufen. Es soll allerdings die vorerst letzte sein, weil das Stadtparlament morgen einen Stellvertreter für İmamoğlu wählt. Trotz Versammlungsverboten gehen voraussichtlich auch in anderen Städten wieder Menschen auf die Straßen, um gegen die Regierung zu protestieren. Teils ist die Polizei massiv mit Reizgas und Pfefferspray gegen sie vorgegangen. Nach Angaben von Innenminister Yerlikaya wurden bisher landesweit mehr als 1400 Demonstrantinnen und Demonstranten festgenommen. Einige wurden schon dem Haftrichter vorgeführt, darunter auch Journalisten. Der Menschenrechtskommissar des Europarates, O'Flaherty, hat die Polizeieinsätze als teils unverhältnismäßig kritisiert. Anlass der Proteste in der Türkei war die Festnahme İmamoğlu's vergangenen Mittwoch. Seit Sonntag sitzt er in Untersuchungshaft. Trotzdem hat die CHP ihn als ihren Präsidentschaftskandidaten nominiert.
Ekrem İmamoğlu. Allzu schnell wird er da wohl nicht mehr rauskommen aus dem Gefängnis. Das weiß er natürlich, der ist ja ein politischer Profi. Als Bürgermeister ist er abgesetzt und die türkische Staatsanwaltschaft zieht so ziemlich alle Register gegen ihn. Da geht es um Bestechung und Erpressung, um den Vorwurf, İmamoğlu sei der Chef einer kriminellen Vereinigung, was auch immer das nun heißen soll. Und selbst die Terrorismusvorwürfe gegen ihn, so ganz vom Tisch sind die auch noch nicht. Einer, der solche schwammigen Anschuldigungen gut kennt und vor allem auch das Gefühl, von jetzt auf gleich in einem türkischen Gefängnis zu landen, ist der deutsch-türkische Weltjournalist Deniz Yücel, der Sprecher des PEN Berlin. Und mit ihm habe ich kurz vor dieser Sendung sprechen können. Herr Yücel, wie war das am letzten Mittwoch für Sie? In dem Moment, als İmamoğlu mit all diesen brachialen Vorwürfen gegen ihn verhaftet wurde, kommen da die eigenen Erinnerungen nicht gleich wieder hoch?
Das hat für mich als Beobachter, als Journalist tatsächlich auch eine emotionale Bedeutung. Aber nicht, weil Erinnerungen geweckt werden, sondern weil ich damals, als ich die Türkei verlassen habe, war das die ausdrückliche Bedingung von Staatspräsident Tayyip Erdogan, geäußert im Gespräch mit dem damaligen deutschen Außenminister Sigmar Gabriel. Ich solle das Land sofort und geräuschlos verlassen. An geräuschlos habe ich mich nicht gehalten, von sofort verlassen. War ich auch nicht anfangs nicht überzeugt, das habe ich aber damit mir machen lassen. Also seither, wenn ich jetzt in die Türkei zurückkehren würde, würde mich ganz sicher das Gefängnis erwarten und das möchte ich lieber vermeiden. Und deswegen, was mich wirklich schmerzt, jetzt auch wirklich schmerzt, das ist, ich würde sowohl als Journalist, als Berichterstatter, als auch als jemand, der die Türkei, der auch diese ganz besondere Gastfreundschaft dieses Regimes genossen hat, mich schmerzt das wirklich, jetzt nicht in Istanbul sein zu können und die Geschehnisse nur aus der Ferne beobachten zu können.
Kann es Erdogans großem Gegenspieler so vielleicht auch gelingen, weiter Einfluss zu nehmen, auch aus der Zelle heraus und Kontakte zu halten? Oder wird er jetzt Stück für Stück richtig kaltgestellt, um es mal flapsig zu formulieren?
Ich glaube, das ist leider so, dass das eine das andere dich nicht ausschließt. Kaltgestellt im Sinne von keine Ämter ausüben. Er ist nicht mehr erst als Oberbürgermeister von Istanbul abgesetzt. Er wird sehr wahrscheinlich nicht als Gegenkandidat von Erdogan antreten können, egal ob jetzt die Wahl 2028 stattfindet oder zu einem vorgezogenen Termin. Aber er wird sehr wahrscheinlich ein bedeutender Player der türkischen Politik bleiben. Und er hat İmamoğlu, er hat ihn eingesperrt, aber kaltstellen im Sinne von ihn ausschalten als politischen Gegner, das wird Erdogan sehr wahrscheinlich nach dem jetzigen Stand zu urteilen, das wird Erdogan nicht gelingen.
Und den Namen İmamoğlu, den kennt nun die halbe Welt. Das ist nun ja das Gegenteil von jemanden mundtot machen und verschwinden lassen. Also in der Beziehung hat sich Erdogan sicher verrechnet. Selbst unsere neue Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, die hat heute Mittag in ihrer Antrittsrede über diesen Fall kurz gesprochen und an die Adresse der Türkei gesagt, Demokratie lasse sich nicht aufhalten. Aber beweist dieser Fall nicht doch das krasse Gegenteil?
Naja, ich werde da jetzt nicht so, ich war am Anfang, auch in den ersten Tagen war ich auch, habe ich das Ganze pessimistischer gesehen, aber diese Proteste, die trotz des Demonstrationsverbotes, trotz der Einschüchterungsversuche, Festnahmen auch von Journalisten, die stimmen mich wiederum zuversichtlich und Erdogan selber ist das beste Beispiel dafür, dass dieser Satz wahr sein kann, nicht immer wahr sein muss, aber wahr sein kann, als Erdogan mit seinen Mitstreitern sich von der alten islamistischen Miligörische Partei loslöste und die AKP gründete 2001, war Erdogan formal kein Parteimitglied, nicht Mitgründer, weil es gab ein politisches Betätigungsverbot. Die damaligen Machthaber, die Militärs, war es scheinbar gelungen, Erdogan von der Regierungsgewalt fernzuhalten. Aber selbst noch nach dieser Wahl war der politische Druck, oder erst recht nach dieser Wahl, war der politische Druck im Inland wie aus dem Ausland so groß geworden, dass sich das nicht mehr aufrechterhalten ließ. Und dann fand sich ein Gericht, das das Verbot aufgehoben hat. Dann fand sich ein Weg, irgendwo in der Provinz eine Nachwahl stattfinden zu lassen, über die Erdogan dann nachträglich ins Parlament gewählt wurde. Und 5 Monate nach dem Wahlsieg der AKP wurde Erdogan verdientermaßen damals dem Willen der türkischen Bevölkerung, eines Großteils der türkischen Bevölkerung entsprechend Ministerpräsident. Also dieser Satz, dass Demokratie sich nicht aufhalten lässt, gilt leider nicht immer. Aber er hat bessere Chancen in Ländern mit einer demokratischen Tradition, mit einem demokratischen Bewusstsein. Und das ist die Türkei. Also das unterscheidet die Türkei zum Beispiel von Russland, von allen anderen Ländern des Nahen Ostens, von Israel abgesehen. Deswegen hat es eine Diktatur in der Türkei schwieriger. Aber mit dieser Maßnahme gegen İmamoğlu sägt Erdogan auch an seiner eigenen Legitimation. Und die Kombination von Einschränkung von Freiheiten, von Demokratie, von Rechtsstaatlichkeit und wirtschaftlicher Krise, das ist eine Mischung, die es auch einem Diktator Erdogan nicht leichter machen wird, diese Diktatur durchzuziehen, inshallah.
Herr Yücel, ganz kurz nochmal die Nachfrage. Man muss ja nun abwarten, wie sich das alles entwickelt. Bei Ihnen hatte dieser Albtraum fast ein Jahr gedauert. Wie sehr resigniert man da vielleicht, wenn man nun, und ein Herr Imamoglu wird das ja wissen, endlos erstmal in U-Haft sitzt und nie eine Ahnung hat, wo da ein Ende liegen kann?
Also ich kann jetzt nicht dafür sprechen, wie das ist, wie sich das anfühlt, wenn man 5 Jahre oder 10 Jahre im Gefängnis sitzt. Bei mir war das so, und ich weiß das aber auch von Kollegen, Journalistenkollegen, die ungefähr zur selben Zeit wie ich verhaftet worden waren, wenn man in U-Haft sitzt. Das Gute an der U-Haft ist, ich fand das eher hilfreich, weil ich habe keine Sekunde resigniert. Ich war die ganze Zeit in einem Kampf, im Kampfmodus, und das wird bei Imamoglu auch so sein. Ich glaube, das weiß ich aber nicht, weil ich diese Erfahrung nicht habe. Ich könnte mir vorstellen, dass das Gefühl zu haben, okay, oder das Wissen, okay, diese Gefängnistür, die wird sich jetzt die nächsten 10 Jahre für mich nicht öffnen. Dass das glaube ich, geht spurlos an niemanden vorbei, aber davon ist Imamoglu im Moment weit entfernt. Und ich glaube, viel wichtiger, egal ob das jetzt ein paar Jahre länger dauert oder weniger, solange die türkische Gesellschaft ihn nicht vergisst, dann wird auch diese Haft, er weiß ja, warum er in Haft ist. Er ist nicht in Haft, weil er wegen Korruptionsvergehen oder nicht weniger abwitzigen Terrorismusvorwürfen. Er ist in Haft, weil er als einziger türkischer Politiker bislang Erdogan gleich 3-mal geschlagen hat in 3 Kommunalwahlen, wo es zwar nominell einen anderen Gegenkandidaten der AKP gab, aber das war ganz klar, Istanbul Chefsache, sein eigentlicher Gegenkandidat ist Tayyip Erdogan. Und Imamoglu wird, wenn Erdogan es nicht gelingt, wirklich eine Diktatur, nicht weniger, kein autoritäres Regime, sondern eine Diktatur zu installieren, dann bin ich davon überzeugt, dass Ekrem İmamoğlu Staatspräsident der Türkei werden wird, egal ob dazwischen jetzt noch sozusagen ein Treuhänder noch zwischendurch fungiert oder nicht.
Das war der deutsch-türkische Journalist und Publizist Deniz Yücel, der ja selbst fast ein Jahr lang zum Teil auch streng isoliert in einem türkischen Untersuchungsgefängnis gesessen hat. Das Gespräch haben wir vorhin aufgezeichnet. Wenn die US-Regierung über militärische Angriffe spricht, dann unterliegt das normalerweise der allerstrengsten Geheimhaltung. Klar, dafür zieht man sich dann zum Beispiel in den sogenannten Situation Room zurück. Das sind mehrere Räume im Weißen Haus, abhörsicher, gut geschützt. Denn hier, das muss man eigentlich ja gar nicht groß erwähnen, sollte man meinen, fallen oft Entscheidungen auf Leben und Tod. Von diesem Situation Room aus überwachte zum Beispiel der damalige Präsident Barack Obama die Tötung von Osama Bin Laden. Nur ein Beispiel von vielen. In der neuen US-Regierung unter Trump läuft aber eben doch vieles anders. Da haben Spitzenpolitiker über Angriffe auf die Houthi-Rebellen im Jemen beraten. Und zwar nicht im Situation Room oder so, sondern in einem Gruppenchat. Eingeladen war obendrein auch noch einer, der da gar nicht reingehört, ein Journalist. Unfassbar eigentlich. Linda Staude in Washington. Wie, bitteschön, kann so etwas passieren?
Ja, genau das wird jetzt untersucht. Es ist offensichtlich so, dass Jeffrey Goldberg, der Chefredakteur des linksliberalen Magazins The Atlantic, eine Art Einladung bekommen hat, an dieser Gruppe teilzunehmen. Und zwar vom nationalen Sicherheitsberater Michael Waltz persönlich. Das war natürlich ein Versehen, denn in dieser Gruppe waren eigentlich 18 hochrangige Regierungsmitglieder, darunter der Verteidigungsminister und der Vizepräsident. Und sie sollten sich halt über Angriffspläne gegen die Houthi-Rebellen austauschen. Und das bedeutet, dass da ein Journalist definitiv nichts dran zu suchen hat.
Was sagt die Trump-Regierung denn dazu? Weil eigentlich kann man sich für so eine Panne ja nur kleinlaut entschuldigen, sollte man meinen.
Ja, sollte man meinen, aber das ist nicht die die Sache des Präsidenten. Also er spielt das alles herunter. Er sagt, das ist ein Ausrutscher gewesen, was ja schon ein bisschen wie ein Eingeständnis, dass da was schiefgelaufen ist, klingt. Und er hat gesagt, dass sein nationaler Sicherheitsberater da wohl seine Lektion gelernt habe und dass das nicht wieder passieren will. Seine Sprecherin Caroline Levitt hat gleichzeitig veröffentlicht, dass in diesem Gespräch keine geheimen Informationen besprochen worden seien, keine Kriegspläne. Und wie gesagt, es wird jetzt untersucht, wie Goldbergs Nummer da drauf auf dieser Liste gelandet ist. Und das sagen auch die gesamten Geheimdienstchefs von einem Ausschuss im Senat, der momentan gerade läuft, wo sie aussagen, dass das keine geheimen Informationen gewesen sein sollen.
Gut, die Truppe um Trump bleibt also, wie sie ist. Aber wie sind denn die Reaktionen von außerhalb der Regierung?
Nun, für die Demokraten ist das natürlich jetzt erst einmal ein gefundenes Fressen. Dieser Ausschuss, der da gerade im Moment tagt, das ist der Geheimdienstausschuss, der hatte sowieso ein Treffen heute mit den gesamten Chefs der Geheimdienste, der amerikanischen Geheimdienste. Und die demokratischen Senatoren, die grillen diese Geheimdienstchefs natürlich jetzt in diesem Zusammenhang, aber sie kriegen keine wirklichen Antworten. Es wird halt gebetsmühlenartig immer wieder wiederholt. Darin seien keine geheimen Informationen besprochen worden in diesem Chat. Aber wenn man dem Journalisten Glauben schenken kann, der ja sagt, er hat was über Waffen gelesen, er hat genau gewusst, wann dieser Angriff losgeht, dann muss diese Aussage zumindest bezweifelt werden.
Chatten und Emojis verteilen, wie auf einer Klassenfahrt, so habe ich heute gelesen. Das ist nur einer der vielen Kommentare heute hier in Europa. Könnte diese Panne wirklich keine Konsequenzen haben?
Es sieht nicht so aus, als hätte sie Konsequenzen, weil wie gesagt, der Präsident hat gesagt, sein nationaler Sicherheitsberater hat seine Lektion gelernt und der war ja offensichtlich schuld an der Panne. Es könnte natürlich theoretisch sein, dass man ermitteln könnte von Seiten des Justizministeriums wegen Geheimnisverrats, aber solange die Administration sich auf den Standpunkt stellt, es können ja keine geheimen Informationen geteilt worden, gibt es dazu eigentlich auch keinen Anlass. Also im Endeffekt sieht es so aus, als wird das Ganze unter den Teppich gekehrt.
Die Kriegspläne im Gruppenchat, das waren Informationen von Linda Staude. Es geht um Raubüberfälle auf Geldtransporter und Kassenbüros. Und trotzdem ist dieser Prozess ganz anders als andere. Seit heute steht in Celle Daniela Klette vor Gericht. Der 66-Jährigen wird versuchter Mord, versuchter und vollendeter Raub und unerlaubter Waffenbesitz vorgeworfen. Was aber erstmal explizit nicht vor Gericht verhandelt werden soll, das ist Klettes Rolle in der früheren, mittlerweile ja aufgelösten RAF. Trotzdem, die Verteidigerin von Daniela Klette, die hat nun gleich zu Beginn der Verhandlung die Einstellung des Verfahrens gefordert. Bertil Starke in Celle, warum denn das?
Naja, sie sieht da auf jeden Fall ihre Mandantin vorverurteilt. Sie hat gesagt, jeder, der die Presse gelesen hat, geht davon aus, dass unsere Mandantin schuldig ist. Klette ist nach Ansicht der Verteidigung nämlich eben keine skrupellose Terroristin. Das habe sich gezeigt, als sie auch vor einem Jahr von Zielfahndern in Berlin verhaftet wurde. Sie habe da eben so wörtlich keine Knarre genommen und sich den Weg freigeschossen oder die Beamten sogar erschossen. Stattdessen habe sie eine SMS geschrieben. Gemeint ist da die Textnachricht, die Klette während der Festnahme an ihren mutmaßlichen RAF-Komplizen Burkhard Garweg geschickt hatte. Darin hatte sie ja sinngemäß geschrieben, sie haben mich geschnappt, und durch diese SMS wusste Garweg dann Bescheid und konnte fliehen. Also die Anwältin zielt ganz klar darauf ab, dass Klette vorverurteilt worden ist, bevor der Prozess, bei dem es ja eben nicht um den Terrorismusverdacht geht, sondern um Raubüberfälle geht, die von Klette mutmaßlich begangen wurden.
Wenn da nun aber von einem politischen Verfahren die Rede ist, macht das ungefähr deutlich, wie Klette selbst und ihre Anwältin da vorgehen wollen?
Davon kann man ausgehen. Also die Strategie der Verteidigung wird sein, dass man den RAF-Komplex möglicherweise oder so gut es geht halt versucht, aus diesem Verfahren rauszuhalten und immer wieder darauf zu sprechen kommt, dass es eben um Raubüberfälle geht, die von Klette zwischen den Jahren 1999 und 2016 begangen wurden. 13 an der Zahl. Und ihnen ist es, glaube ich, in diesem Verfahren dann auch sehr wichtig, dass es eben nicht um die mutmaßliche Terroristin geht, sondern um die mutmaßliche Räuberin. Auch da gibt es ja, muss man sagen, eine Vielzahl von Beweisen, die die Ermittler gesammelt haben in den letzten Jahren. Zum Beispiel auch DNA-Spuren, die da an den Tatorten, an den Supermärkten und auch an den Geldtransportern da gefunden wurden. Wie sich all das jetzt in dem Prozess niederschlagen wird, also auf der einen Seite die Verteidigungsstrategie und auf der anderen Seite ja die Beweise, die die Ermittler gesammelt haben, das wird sich in den nächsten Wochen, Monaten und vielleicht auch Jahren zeigen.
Es ist ja sehr schwer, das alles voneinander zu trennen. Dieser Vorwurf der Vorverurteilung bezieht sich sicherlich ja auch auf die vielen, vielen Sicherheitsvorkehrungen, die es da gibt in Celle. Wie kann man sich das vorstellen? Also was sind da für Sicherheitsmaßnahmen im Gericht oder vor dem Gericht so alles aufgefahren worden?
Ja, also das ist schon tatsächlich sehr beeindruckend hier rund um das Gericht. Das befindet sich ja in der Altstadt von Celle. Das sind überall Polizisten zu sehen, die ja Maschinengewehre tragen, Sturmhauben tragen, Helme tragen. Und das ist tatsächlich etwas, was ja schon ein bisschen martialisch wirkt und was auch im krassen Gegensatz übrigens zu der ja ansonsten eher idyllischen Fachwerk, ich sag mal in Anführungszeichen Romantik, steht, die es ja sonst hier in Celle gibt. Also hier wird schon ganz schön was aufgefahren und auch beim Gericht selber gibt es enorme Sicherheitsvorkehrungen. Wenn man in den Gerichtssaal rein möchte, dann geht das nur durch eine Sicherheitsschleuse. Das ist so ein bisschen ja, wie am Flughafen und dort wird wirklich jeder komplett durchleuchtet und durchsucht. Und die Justizbeamten, die gehen dabei offenbar auch sehr, sehr genau vor. Denn selbst die Anwälte, die an diesem Verfahren beteiligt waren, haben es heute Morgen nicht pünktlich geschafft, weil die Sicherheitsmaßnahmen und auch die Durchsuchungen durchaus ja so streng waren, dass sie dort aufgehalten wurden.
Eindrücke aus dem Oberlandesgericht in Celle. Das war unser Gerichtsreporter Bertil Starke. Und das waren die Themen des Tages.